Gütiger Domi, woher kommt der denn?« fragte Sarene überrascht. Der Guillaume schritt mit einer Arroganz in den königlichen Thronsaal, die typisch für seinesgleichen war. Er trug die glänzende, blutrote Rüstung eines deretischen Hohepriesters und in seinem Rücken bauschte sich ein prunkvoller Umhang. Allerdings war er nicht bewaffnet. Es handelte sich um einen Aufzug, der lediglich beeindrucken sollte, und obwohl Sarene im Allgemeinen nicht viel von den Guillaumen hielt, musste sie zugeben, dass die Tracht der deretischen Hohepriester ihre Wirkung nicht verfehlte. Natürlich war das meiste nur fürs Auge bestimmt. Selbst in Fjordens kriegerischer Gesellschaft war fast niemand in der Lage, sich in einen platten Panzer gekleidet, derart ungehindert fortzubewegen. Wahrscheinlich war das Metall so dünn und leicht, dass es in einer Schlacht völlig unbrauchbar wäre. Der Guillaume ging an ihr vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Seine ganze Aufmerksamkeit galt dem König. Für einen Guillaume war er noch jung, vielleicht in den 40ern, und sein kurzes, sorgsam frisiertes schwarzes Haar wies nur eine Spur von Grau auf.
»Ihr habt doch gewusst, dass es eine deretische Präsenz in K.E. gibt, Milady«, sagte Arche, der wie gewöhnlich neben ihr schwebte.
In dem Saal befand sich, abgesehen von ihm, nur noch ein weiteres Seon.
»Warum überrascht es euch da, einen fjordellischen Priester zu sehen?«
»Das da ist ein richtiger Guillaume, Arche. Von denen gibt es nur 20 im gesamten fjordellischen Reich. In K.E. mag es zwar den einen oder anderen Anhänger des deretischen Glaubens geben, aber nicht genug, um den Besuch eines Hohepriesters zu rechtfertigen. Guillaume gehen sehr knausrig mit ihrer Zeit um.«
Sarene beobachtete, wie der Fjordella den Raum durchquerte und dabei durch einzelne Gruppen von Leuten marschierte, wie ein Vogel, der rücksichtslos durch einen Mückenschwarm flog.
»Komm schon«,
flüsterte sie Asche zu und bahnte sich einen Weg am Rand der Menschenmenge zur Thronseite des Saales. Sie wollte nicht verpassen, was der Guillaume zu sagen hatte. Ihre Sorge erwies sich als unnötig. Als der Mann sprach, dröhnte seine feste Stimme durch den ganzen Thronsaal.
»König Iadon«,
sagte er, wobei er nur andeutungsweise den Kopf neigte, anstatt sich zu verbeugen.
»Ich, Guillaume Rathen, habe euch eine Botschaft von Wirnwulf dem Vierten zu überbringen. Er meint, es sei an der Zeit, dass unsere beiden Nationen mehr als nur eine Grenze miteinander teilen.«
Er sprach mit dem starken, melodischen Akzent, der typisch für Leute aus Fjorden war. Iadon blickte mit kaum verhohlenem Unwillen von seinen Hauptbüchern auf.
»Was will der Wirn denn noch? Wir haben bereits ein Handelsabkommen mit Fjorden.«
»Seine Heiligkeit fürchtet um die Seelen eurer Untertanen, Euer Majestät«,
sagte Herathen.
»Na, dann soll er sie eben bekehren. Ich habe eure Priester nie daran gehindert, frei in Arelon zu predigen.«
»Die Menschen sprechen zu langsam darauf an, Euer Majestät. Sie brauchen einen Anstoß, ein Zeichen, wenn ihr so wollt. Der Wirn meint, es sei an der Zeit, dass ihr selbst zum Schuh-Deret übertretet.«
Diesmal machte Iadon keinerlei Anstalten, den Ärger in seiner Stimme zu verbergen.
»Ich glaube aber schon an den Schuh-Korat, Priester. Wir dienen demselben Gott.«
»Dereti ist die einzig wahre Form des Schuh-Kesek«, sagte Herathen düster.
Iadon winkte ab.
»Die Streitereien zwischen den beiden Sekten sind mir einerlei, Priester. Geht und bekehrt jemanden, der noch nicht gläubig ist. Es gibt immer noch reichlich Arelenen, die an der alten Religion festhalten.«
»Ihr solltet des Wirns Angebot nicht so leichtfertig ausschlagen«, warnte der Guillaume.
»Ehrlich, Priester, muss das sein? Eure Drohungen haben keinerlei Gewicht. Fjorden hat schon seit 2 Jahrhunderten keinen wirklichen Einfluss mehr. Glaubt ihr im Ernst, ich lasse mich davon einschüchtern, wie mächtig ihr früher einmal wart?«
Herathens Augen wirkten gefährlich.
»Fjorden ist jetzt mächtiger als je zuvor.«
»Tatsächlich?«, wollte Iadon wissen. »Wo ist dann euer unermessliches Reich? Wo sind eure Armeen? Wie viele Länder habt ihr im letzten Jahrhundert erobert? Vielleicht wird euch eines Tages einmal dämmern, dass euer Reich vor 300 Jahren zusammengebrochen ist.«
Hyrathen hielt einen Moment inne. Dann wiederholte er sein Nicken vom Anfang und wirbelte herum. Der Umhang des Gions bauschte sich dramatisch, als der Fjordella auf die Tür zustolzierte. Sarenes Gebete wurden jedoch nicht erhört. Er trat nicht darauf und stolperte. Kurz bevor Hyrathen den Raum verließ, drehte er sich noch einmal um und bedachte den Thronsaal mit einem letzten, enttäuschten Blick. Doch seine Augen fanden nicht den König, sondern Sarene. Sarene und der Gion sahen einander einen Moment lang an, und sie nahm eine Spur von Verwirrung an ihm wahr, als er ihre ungewöhnliche Körpergröße und das blonde, theoische Haar in Augenschein nahm. Dann war er fort, und im Saal erhob sich aufgeregtes Plappern aus Hunderten von Kehlen. König Iadon stieß ein verächtliches Schnauben aus und wandte sich wieder seinen Büchern zu.
»Er hat nicht die leiseste Ahnung«, flüsterte Sarene. »Er begreift es nicht.«
»Begreift was nicht, Milady?« erkundigte sich Arche.
»Wie gefährlich dieser Gion ist!«
»Seine Majestät ist Kaufmann, Milady, kein echter Politiker. Er sieht die Dinge nicht auf die gleiche Weise wie ihr.«
»Trotzdem«, sagte Sarene, die so leise sprach, dass nur Arche sie verstehen konnte, »König Iadon sollte über ausreichend Erfahrung verfügen, um zu erkennen, dass Hyrathens Worte, zumindest was Fjorden betrifft, vollkommen der Wahrheit entsprechen. Die Wirne sind jetzt mächtiger als noch vor ein paar Jahrhunderten, selbst mächtiger als auf dem Höhepunkt der Macht ihres alten Reiches.«
»Es ist schwer, über militärische Macht hinauszublicken, besonders wenn man ein relativ neuer Monarch ist«, gab Arche zu bedenken. »König Iadon kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie Fjordens Heer an Priestern einflussreicher sein könnte, als seine Krieger es jemals gewesen sind.«
Sarene tippte sich kurz gedankenverloren mit dem Finger an die Wange.
»Tja, Arche, wenigstens brauchst du dir jetzt keine Sorgen mehr zu machen, dass ich allzu große Unruhe in Kaes Adelskreisen heraufbeschwören könnte.«
»Das möchte ich doch ernsthaft bezweifeln. Wie sonst wollt ihr euch die Zeit vertreiben?«
»Oh, Arche«, sagte sie süßlich, »warum sollte ich mich mit einem Haufen unfähiger Möchtegern-Aristokraten abgeben, wenn ich mich geistig mit einem richtigen Gion messen kann?« Dann fügte sie in ernsterem Tonfall hinzu, »Der Wirn wählt seine hohe Priester gut aus.« »Wenn Iadon den Mann nicht im Auge behält, und genau danach sieht es aus, dann wird ihm Hyrathen die Stadt unter dem Hintern wegbekehren. Was nützt meine aufopferungsvolle Heirat, Theod, wenn Arelon sich selbst unseren Feinden ausliefert?«